So, ich habe eine gute und eine schwierige Nachricht. Wollt ihr die schwierige zuerst hören? Dann kommt die gute im Anschluss. Die schwierige Nachricht ist, die Predigt hat 7 Punkte. Die gute ist, das Mikro hat nur 2 Balken auf dem Akku, das heißt, ich muss mich sehr beeilen. Also, ihr seid alle rechtzeitig zum Essen zu Hause, keine Sorge. Und außerdem sind nur 2-3 Punkte wirklich ein bisschen ausgiebiger. Von daher ist es eigentlich eine 3-Punkte-Predigt, aber 7 klingt geistlicher, stimmt das? Genau, finde ich auch. Zur Einleitung ganz kurz, ich möchte einen kleinen Bogen spannen zu der letzten Predigt, die ich halten durfte, als ich hier bei euch war, weil Johann sagte schon, ja, es geht heute ein bisschen um das Thema gesunde Kirche, gesunde Gemeinde. Und da klingt man sich ja schnell aus, weil man denkt, okay, was hat das jetzt mit mir direkt zu tun? Kriege ich da überhaupt was mit oder betrifft es eigentlich mehr nur die, die hier irgendwie was machen? Es hat ganz, ganz, ganz viel mit dir selber zu tun, weil ich glaube, dass sich gesunder Glaube darin äußert, wie du zu deiner Kirche stehst. Das hat ganz, ganz viel für dich zu bedeuten. Beim letzten Mal habe ich versucht, euch Folgendes so ein klein bisschen präsent zu machen. Jesus wirklich zu erkennen, wirklich mit ihm zu leben, sein Leben ihm auszuliefern, bedeutet, dass aus den Geboten Gottes etwas wird, und zwar statt einem ich soll oder ich soll nicht, wird aus den Geboten Gottes ein ich werde und ich werde nicht. Also der Geist Gottes bringt uns hinein in eine Freiheit, den Willen Gottes zu tun, ohne dass es ein Zwang oder eine Pflicht für uns ist. Wir leben aus einer freiwilligen Freiheit heraus mit Jesus, und Gebote Gottes werden für uns eigentlich Selbstgänger, weil in unserem Inneren etwas aus der Gnade Gottes heraus verändert ist. Darf ich euch das an einem Beispiel illustrieren? Stell dir einmal vor, in diesem Saal würde hier direkt hinter mir ein riesiges Rauchen-Verboten-Schild hängen. Dann ist es ein Gebot, stimmt das? Du darfst nicht rauchen, also nicht hier drinnen. Wenn du jetzt Raucher bist, dann ist es für dich ein Verbot, weil du schaust auf dieses Schild, du denkst, Mann, ich hätte eigentlich Lust, mir eine anzuzünden, aber du tust es nicht, weil da ein Schild hängt, du darfst nicht. Wenn du Nichtraucher bist, kommst du rein mit der Einstellung, ich werde nicht rauchen. Und dieses Schild hängt dort, es ist ein Gebot, aber es hat für dich eigentlich keine Bedeutung mehr, weil du aus einer persönlichen Freiheit heraus schon frei bist von diesem Drang zu rauchen. Und das Gleiche ist es, was Gott in unserem Leben tut, wenn er uns hineinführt in seine Freiheit. Die Dinge, die er sich vorstellt für unser Leben, die werden zu eigentlich automatischen Selbstgängern. So Liebe im biblischen Sinne, also wenn wir von dieser Agape, das ist ja das griechische Wort Liebe, sprechen, die Gott für uns hat und nach der wir streben sollen, dass wir sie für Gott und füreinander haben, das ist immer eine handelnde Liebe. Weniger eine Liebe in Worten auch. Wir drücken Gott unsere Liebe durch Worte aus und auch einander. Aber eigentlich ist es vielmehr eine handelnde Liebe. Es folgen Taten statt Worten. Gott ist immer aktiv in unserem Leben und wir dürfen auch für ihn aktiv sein. Jakobus schreibt das so, dass der Glaube ohne Werke irgendwie tot ist. Also wenn wir uns fragen, liebe ich Jesus, können wir uns fragen, worin wird es sichtbar in meinem Leben? Es wird irgendwo einen Ausdruck finden. Wo verändert Gott mich gerade? Worin diene ich Gott gerade? Was ist mein Herzschlag für ihn? Und das, was individuell für uns gilt, das gilt auch für uns miteinander als Kirche. Amen. Weil die Bibel stellt es ja eigentlich so dar, dass die Kirche, und ich sage bewusst einfach mal heute Kirche, seid ihr okay damit? Also es gibt Gemeinden, wo man Kirche nicht sagen darf, weil dann ist es, glaube ich, das ist so Institution, oh, oh. Ich sage bewusst Kirche, weil der Begriff Gemeinde für uns manchmal schon so abgeschludert ist, dass wir ihn eigentlich reduzieren auf irgendwie, wir kommen zusammen. Und ich sage mal Kirche heute, weil es ein bisschen mehr Wortverwandtschaft zum Ekklesia der Bibel hat, dem herausgerufen sein, dem einen Auftrag, eine Autorität Gottes hier auf der Erde zu haben, was Ekklesia eigentlich ja auch zum Ausdruck bringt. So, als Kirche sind wir laut der Bibel der Leib, der Körper von Jesus hier auf der Erde. Weil ich finde das ein geniales, ein großartiges Bild. Er ist das Haupt, der Kopf, wir sind der Körper, wir haben eine Autorität, eine Macht hier auf der Erde, was zu bewegen, was zu verändern, etwas hervorzubringen. So, wenn wir heute Morgen über Kirche nachdenken und der Titel der Predigt ist ja eine gesunde Kirche, dann lass mich dir vorher noch eine Sache sagen. Es gibt keine 100% gesunde Kirche. Preist den Herrn, Halleluja, Amen. Denn seitdem wir, also Günther, ich und Johann, diesen Raum betreten haben, war es hier nicht mehr perfekt. Weil wir haben alle unsere Macken und unsere Fehler mit reingebracht. Und es ist kein vollkommener Ort mehr. Und Kirche ist gar kein Ort, sondern die Menschen, die miteinander Kirche bauen. Und wir sind nicht perfekt. Also es wird nie ganz vollkommen sein. Also wenn du eine vollkommene Gemeinde suchst und denkst, sie hier zu finden, ich muss dich enttäuschen. Es kann nur besser werden, aber nicht vollkommen. Erst wenn Jesus wiederkommt und wir dann mit ihm gehen, dann wird's vollkommen. Aber dann wird's richtig vollkommen. So, 100% perfekt, nein, gibt es nicht. Aber wenn wir auf unseren Körper schauen, dann können wir sagen, der kann aber im Großen und Ganzen gesund sein. Stimmt das? So, auch unser Körper wird nie 100% völlig gesund sein. Irgendeinen Keim, irgendeinen Pickel, irgendein kleines Wehwehchen wirst du immer haben. Normal. Und wenn du über 40 bist oder so wie ich in diesem Jahr noch die 50 voll machst, dann weißt du, wenn du morgens aufwachst und du keine Schmerzen hast, bist du schon tot. So, irgendwas ist immer. Ist okay, aber im Großen und Ganzen kann der Körper gesund sein und funktionieren und sich wohlfühlen, in einer Wohlfühlposition ankommen. Und das Gleiche gilt auch für unsere Kirche. Und ich möchte mit euch ganz gerne 7 Voraussetzungen oder 7 Kennzeichen dafür teilen. Das wird auch echt fluffig durchgehen, weil ich bin auch bei unserem menschlichen Körper auf 7 Punkte gekommen, die für ihn ungeheuer wichtig sind. Der erste Punkt ist, du brauchst genug Flüssigkeit. Du hast schon drüber gesprochen. Wir brauchen Wasser. Wasser ist Leben, körperlich gesehen. Das brauchen wir. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen Brot. Ich musste kauen, dass ich mein Brot loswerde, bevor ich das Mikro nehme. So, wir brauchen Flüssigkeit, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Luft zum Atmen. Wir brauchen genug Bewegung, wir brauchen aber auch genug Ruhe und wir brauchen Beziehungen und wir brauchen eine Vision für unser Leben. Ich glaube, diese 7 Dinge sind Grundvoraussetzung und wenn ich von Beziehungen und Vision spreche, dann schließt das hier an dieser Stelle Gott an allererster Stelle mit ein. Wir brauchen eine Beziehung zu Gott, um wirklich leben zu können. Unser Körper braucht auch diese Beziehung und wir brauchen einen Sinn, eine Vision, eine Laufrichtung für unser Leben. Ansonsten verplätschert es und irgendwann wachen wir auf, sind 99 und denken, oh, ist irgendwie vorbeigegangen und ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell und es ist nichts bei rumgekommen. So, wir brauchen eine Laufrichtung und wenn wir über Kirche nachdenken, dann brauchen wir eigentlich genauso 7 Faktoren und es werden 7 Kennzeichen sein, die herauskristallisieren, ist unsere Kirche gesund oder ist sie an irgendeiner Stelle am Kranken und braucht Veränderung, braucht Heilung, braucht Wiederherstellung. Ich möchte auch noch einmal kurz mit uns beten. Himmlischer Vater, ich bete, dass dein Wort, wenn wir es lesen und wenn ich daraus predige, dass es eine Kraft entfaltet. Ich bete, dass es dein Leib, Jesus, hier in Wilhelmshaven in Form der Lighthouse Church, dass es deinen Leib belebt im Namen Jesu Christi. Ich bete, dass aus den Impulsen von gestern, aus den Impulsen von heute, aus den Impulsen, die Sharon schon gepredigt hat, dass daraus für die Kirche eine Dynamik entsteht und Veränderung hervorgeht, Herr. Herr, wir wollen sehen, dass dieses Haus wächst im Namen Jesu Christi. Das bete ich für die Kirche und für jeden Einzelnen. Du bist heute hier und du sollst wachsen im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht, der steht in der Apostelgeschichte in Kapitel 2. Und das sind die Verse 41 bis 47, die lese ich uns eingangs vor. Und alles, was ich rausziehe, bestätigt das Wort wieder und wieder. Aber ich will es einfach bei diesen Bibelversen belassen, weil die kannst du dir merken, die kannst du mit nach Hause nehmen und du kannst sie nochmal nachstudieren und findest eigentlich die 7 Punkte drinne wieder. Apostelgeschichte 2, 41 bis 47, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Ich hole uns noch mal kurz in die Szene. Es ist der Pfingsttag. Der Heilige Geist ist gerade auf die 120 gefallen. Petrus bis dahin, ein kleiner Angsthase, versteckt im Obergemach, die Türen vernagelt, tritt raus und er predigt und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Und es wird uns hier gesagt, diese 3000 werden durch Taufe der Kirche hinzugetan. Und ich weiß nicht, was Petrus für eine Stimme hatte, aber sie war laut. Und auf jeden Fall haben die Menschen sein Wort angenommen und es entstand unmittelbar die erste Kirche, die Urkirche in Jerusalem. Und die war noch nicht traditionell verzerrt, sondern die war frisch vom Geist inspiriert. Nicht vollkommen, überhaupt nicht. Die hatten sogar Streit und all solche Dinge. Aber sie waren voller Freude, voller Leidenschaft für Gott und haben sein Reich gebaut. Und wir lesen hier einiges über diese Kirche. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und es kam über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle Gläubiggewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Okay, den Text haben wir jetzt so ein bisschen im Hinterkopf und schon einige Schlagworte, die in diesem Text aufgetaucht sind. Und ich gehe die ein oder anderen davon einfach nochmal durch mit euch und versuche uns vor Augen zu malen, was macht Kirche eigentlich aus und welche Konsequenzen hat das? So der erste Gedanke, der erste wichtige Aspekt, das erste Kennzeichen für eine gesunde Kirche ist es, dass das Wort Gottes mit einer Leidenschaft verkündigt wird. Lehre, so nennt es die Bibel hier, und wenn ich sage Lehre oder Verkündigung, einige von euch sind vielleicht so christliche Überflieger und ihr unterscheidet das genau, das ist Lehre, das ist Predigt, das ist Verkündigung, das ist Evangelium, das ist dies, das ist, also genau genommen, wir verkündigen immer das Wort Gottes, egal ob wir lehren oder evangelistisch reden oder irgendetwas. Warum? Weil die Theologie, die Lehre als Dogma, die ist ja im Neuen Testament für uns gegeben. Das heißt, wir holen es da raus, legen es aus, bringen es in eine Zeitgemäßheit und verkündigen es. So, die Verkündigung in der Kirche, die darf, die soll, die muss leidenschaftlich sein. Hier heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Also sie gingen immer wieder rein in das Wort Gottes und ließen es sich lehren und auslegen. Das stand im Zentrum ihres Gemeindelebens, ihres Kirchenlebens. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Hier ist eine klare Priorität auf der Verkündigung des Wortes Gottes. Und lass mich dazu einfach mal folgende Gedanken teilen. Die liegen mir auf dem Herzen, weil wir sind in der Zeit von YouTube und der schnellen Botschaft. Ich glaube, die kürzesten Predigten bei YouTube sind 10 Sekunden oder so. Da werden 3 Sachen gesagt und die sind so falsch, dass man schon Bauchweh kriegt oder so. Also die Predigt ist etwas, was eine klare Priorität zum Ziel haben sollte. Klare Prioritäten in der Verkündigung sind ungeheuer wichtig. Verkündigung in gesunder Kirche, und wir können hier ja die Predigt von Petrus als Vorbild nehmen, die er zuvor gehalten hat, beinhalten eine Lehre über die neue Geburt, über das Errettetwerden. Das steht im Zentrum, oder? Jesus Christus, unser Erlöser, unser Herr, das steht im Zentrum. Sie führt zur Taufe und zur Taufe im Heiligen Geist. Sie führt dazu, dass Menschen in Heiligung, in Jüngerschaft leben und eine Lebensveränderung erleben, und dass der Missionsbefehl, dass das Evangelium in die Welt getragen wird und sie beschäftigt sich damit, was Kirche ist, was wir miteinander erreichen wollen. Und alles andere, Leute, hört mir gut zu, alles andere ist total nebensächlich. Also darüber kann man lehren, ich liebe es, über Endzeit zu lehren und so weiter und dann und Dämonologie und Engelslehre und all das ist total cool. Aber Leute, wichtig ist es, dass wir Jesus Christus im Zentrum unserer Botschaft haben. Wenn wir über diese Kirche nachdenken, dann sollte das große Warum für diese Kirche Jesus Christus sein. Amen. Und alles, was nicht Jesus Christus als Warum hat, nehmt doch den Rotstift und streicht es einfach weg. Es ist nicht wichtig. Es hat keine Bedeutung für uns. Nicht als Kirche. So, Lehre sollte klare Prioritäten setzen und eine Theologie, lass mich dazu noch Folgendes sagen. Randthemen in der Lehre, die gibt es immer mal irgendwie und jeder hat da seine Steckenpferde. Also ich sage manchmal auch Sachen, die dann Leute herausfordern könnten. Gar keine Frage und das ist bei jedem so, weil jeder hat irgendwo eine gewisse Ausrichtung und Prägung, die er von woanders hat und da kommt man mit zusammen und da ist man nicht überall einer Meinung. Stimmt das? Aber wenn ich in diese erste Gemeinde schaue, stelle ich Folgendes fest. Über diese Randthemen der Lehre wurde gar nicht gestritten. Oder wenn, wurde das schnell abgehandelt. Worum es denen ging, war um die Prioritäten der Lehre und die war klar, einfach, realistisch und ausgewogen. Und vielleicht mal so gesagt, unsere Verkündigung sollte vermitteln, warum, was und wie. Also warum bauen wir Kirche? Und die Antwort, kennt sie jemand? Die wissen wir seit der Sonntagsschule. Die Antwort ist immer Jesus. Wir bauen Kirche wegen Jesus. Was bauen wir? Wir bauen eine Kirche, also eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus im Zentrum ihres Lebens haben. Und wie machen wir das? Okay, das ist persönliche Vision der Kirche. Da kann ich zu euch gar nichts sagen, weil das ist lokal. Das machst du hier fest. Wer ist unsere Zielgruppe? Und was machen wir? Wie machen wir das? Das ist lokales Ding. Aber das Warum und das Was, das steht im Zentrum der Verkündigung. Und hey, deswegen, versteh mit mir zusammen, lehren bedeutet auch leiten. Also wer verkündigt, leitet auch. Wer predigt, leitet. Richtig? Ist logisch, weil geleitet wird durch Worte. Und verkünden bedeutet zu leiten. Also heute Morgen leite ich dich ein Stück weit auf deinem Weg. Gesunde Kirche weiß, wer das Mikro in die Hand bekommt. Das ist ungeheuer wichtig zu wissen. Hey, lass mich dir dieses Bild einmal vor Augen malen von dem Warum und dem Was und dem Wie. Das ist für dein persönliches Leben ungeheuer wichtig. Immer wenn du über dein Leben oder über deine Kirche, über deine Arbeit, über deine Familie, über irgendetwas nachdenkst, dann stell dir immer drei Kreise vor. Im mittleren Kreis steht Warum. Im Kreis darum steht Was. Und innerhalb des dritten Kreises steht Wie. Das Problem, zu dem wir immer tendieren, ist, dass wir uns als allererstes mit dem Wie beschäftigen. Wie machen wir das jetzt? Wie zahlen wir die Heizkosten? Wie laut darf die Musik sein? Wie feiern wir Abendmahl? Nehmen wir einen großen Kelch oder viele kleine Becher? All diese Dinge beschäftigen uns sehr viel. Aber weißt du, wie wir Kirche bauen, das ist so ähnlich wie du zu Weihnachten die Geschenke einpackst. Wenn du dich nur damit beschäftigst, wie du die Geschenke einpackst, werden die Kinder sehr enttäuscht sein, wenn es einfach nur ein Karton ist, der schön eingepackt ist. So als allererstes brauchen wir in uns drinne das Warum geklärt für jeden Bereich unseres Lebens. Wir müssen wissen, was ist die Antwort auf das Warum? Und eigentlich für uns als glaubende Menschen sollte die Antwort auf jede Frage erstmal Jesus sein. Es geht erstmal um ihn. Er steht im Zentrum. Warum machen wir das? Wegen Jesus. Und dann klären wir, was wollen wir denn jetzt genau machen? Kirche bauen. Und dann klären wir, wie machen wir das? In dieser Reihenfolge kommen wir zu guten Ergebnissen. Alles andersrum ist leere Vision, die zu keinen Ergebnissen führt und das betrifft dein persönliches Leben ganz genauso. Klär immer erst dein Warum. Ich will das neue Auto. Warum? Weil es so schnell ist. Okay, da ist die Antwort nicht Jesus, habt ihr gemerkt, oder? Also manchmal kann man dann Dinge einfach auch wieder revidieren. So, wir haben gesagt, dass das Warum in der Person Jesu ist ja eigentlich seine Liebe zu Menschen bringen. Also es geht um diese Agape-Liebe, um diese tätig werdende Liebe. Und im biblischen Sinn von Liebe finde ich, dass man das Wort Liebe, das Gott zu uns hat, in drei Schlagworten beschreiben kann. Und ich mag diese Schlagworte. Und wenn du die über deine Kirche sagen kannst, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Ich glaube, das Wort göttliche Liebe definiert sich durch Leidenschaft, durch Wertschätzung und durch Exzellenz. Leidenschaft, also ich brenne für Gott und für seinen Auftrag, für das, was er mir in die Hand gegeben hat. Und Wertschätzung, ich wertschätze es, dass ich diese Verantwortung von Gott habe und darum wertschätze ich die Menschen um mich herum. Und Exzellenz bedeutet einfach nur, Gott verdient das Beste und nicht die Reste. Bei uns in der Kirche habe ich mal irgendwann ganz früher den Satz geprägt, das alte Sofa gehört auf dem Sperrmüll und nicht in die Kirche. Das alte Geschirr kannst du irgendwo hinbringen, aber nicht in die Kirche. So, Gott hat einfach die zentrale Bedeutung in dem, was wir tun. Das ist das allererste. Lehre und Lehre, also Verkündigung aus Leidenschaft, steht im Zentrum. Und um dieses Zentrum des Wortes Gottes herum bauen wir als zweites Kennzeichen, und keine Sorge, die anderen Punkte sind sehr viel kürzer, unsere Gemeinschaft. Wir bauen Gemeinschaft und Beziehungen, also wir verkündigen in Leidenschaft und wir bauen Beziehungen in Wertschätzung miteinander. Wenn das ein Fundament ist, wow, was strahlt dann nach außen? Lukas schreibt es in der Apostelgeschichte hier so, sie verharrten in der Gemeinschaft. Also sie kamen nicht, ich glaube, das ist der große Unterschied zu unserer Kirchenkultur heute. Wir kommen manchmal sonntags zusammen. Aber Zusammensein ist was anderes als Gemeinschaft haben. Gemeinschaft bedeutet, man hat etwas Verbindendes. Man hat keine Omnibuskultur. Kennt ihr die Omnibuskultur? Ist jemand von euch schon mal Bus oder Zug gefahren? So, wenn mal angenommen 5 Leute in einem Waggon sitzen, ist euch schon aufgefallen, dass die immer so weit wie möglich auseinander sitzen? Also wenn schon 2 drin sind, sitzt einer ganz vorne, einer ganz hinten. Der Dritte, der reinkommt, setzt sich in die Mitte. Und bloß so weit weg, wie es geht. Und Leute, mein Herzschlag ist, dass Kirche darf nicht so sein. Also das, was wir bauen, das muss anders sein. Wir dürfen kein Kreis von Menschen sein und wir dürfen kein irgendwie verstreuter Haufen sein. Sondern eigentlich müssen wir sowas sein wie so ein tanzender Reigen oder so. Hast du so ein Bild dazu vor Augen, Günther? So ein tanzender Reigen, wenn so Leute sich so bei der Hand nehmen. Ich rufe jetzt keine nach vorne, weil das wäre euch unangenehm, das weiß ich wohl. Aber versucht euch das vorzustellen, wie sich Leute so bei der Hand nehmen und in so einer Reihe miteinander sich irgendwie fröhlich bewegen. Das ist eine Form von Gemeinschaft und ist ganz was anderes als ein geschlossener Kreis. Wenn man in einem geschlossenen Kreis steht, kommt der Nächste dazu und versucht irgendwie reinzukommen, aber es gibt keinen Anfang, keinen Anknüpfpunkt. So, was wir miteinander praktizieren sollten, ist, dass wir jeden, der neu reinkommt, irgendwie bei der Hand greifen. Könnte man Willkommenskultur nennen oder so. Einfach sagen, hey, fühl dich wohl, sei zu Hause. Wir haben ja ein Verständnis, wir sind ein Leib, aber wir sind kein vollendeter Leib, sondern es ist immer noch Platz für noch ein Glied, was noch rangehängt wird. Hier hinkt der Vergleich zum Körper dann irgendwie. Da ist schon alles dran, da kommt nichts mehr dazu. Beim Leib Jesu doch. Da kommt immer noch eine Hand und ein Finger und ein Haar und ein Ohr dazu. Und wir haben dieses Verständnis, wir brauchen einander. Hey, ich weiß nicht, ob das in deinem Herzen tief verankert ist. In meinem ist es das. Ich weiß, ich brauche andere Christen. Ich brauche Leute, die auf mich Acht haben. Wenn ich die nicht habe, ist es gefährlich. Und manchmal gefällt mir nicht, was man gesagt bekommt. Dann reibt man sich irgendwie durch. Aber wir brauchen einander. Ein Glied braucht das andere. Ich habe mal mit meiner Hand darüber gesprochen und sie gefragt, ob sie auch gerne mal alleine sein möchte. Meine Hand weiß, sie braucht meinen Arm und die Finger, weil ohne den Arm kommt sie nirgendwo hin und ohne die Finger kann sie nichts greifen. Und so ist es mit uns miteinander auch. Als Prediger brauche ich euch, weil wofür soll ich sonst predigen? Leere Stühle sind dankbare Zuhörer, aber erleben wenig Lebensveränderung. So, Prediger brauchen die Gemeinde. Die Gemeinde braucht Prediger. Und so ist es mit jedem Ding. Egal, was du machst und einbringst, wir brauchen dafür einander. So, Gemeinschaft ist der große, wichtige Aspekt von Gemeinde. Und der dritte Gedanke ist, und jetzt springe ich über ein paar schnell drüber, sind aus dieser Gemeinschaft heraus gibt es Glaubenshandlungen wie Taufe und Abendmahl. Das haben wir heute gefeiert. Beides ist Ausdruck so inniger Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Wir taufen Menschen rein. Wir nehmen sie so richtig durch die Taufe so ganz offiziell in unsere Mitte und bringen das dadurch auch zum Ausdruck. Und wir feiern das Mahl des Herrn zusammen und wir bringen zum Ausdruck. Wir essen ein Brot von einem Brot, weil wir ein Leib miteinander sind. Und wir trinken nicht mehr aus einem Kelch, was ich persönlich absolut in Ordnung finde. Ich stehe nicht so auf Spucke von anderen. Aber wir trinken aus den Bechern, um auszudrücken, eigentlich trinken wir gemeinsam aus einem Kelch, um auszudrücken, dass wir gemeinsam Vergebung von Jesus erfahren haben. So, diese Glaubenshandlungen sind der tiefe Ausdruck unserer innigen Gemeinschaft mit Gott. Der vierte wichtige Punkt und das wichtigste Kennzeichen nach Lehre oder gemeinsam mit Lehre und Gemeinschaft ist, eine gesunde Kirche ist eine betende Kirche. Gebet, Dank, Lobpreis sind Ausdruck unserer Leidenschaft und unserer Wertschätzung für Gott. Sie verharten aber in den Gebeten, heißt es da, und später nochmal, sie verharten einmütig im Tempel und lobten Gott. Miteinander reden macht Beziehungen lebendig, stimmt das? So, eure Beziehungen untereinander werden deutlich durch das, was ihr miteinander auch redet. Das merkt man. Als ich da vorne gesessen habe, war im Hintergrund einfach zu hören, dass ihr miteinander Gespräche geführt habt. Und das ist gut. Es ist ein Zeichen von gesunder Kirche, wenn Menschen miteinander sprechen. Was schlimm ist, ist, wenn es ganz still ist. Da stimmt immer irgendwas nicht. Wir haben jetzt bei uns in der Kirche neu so einen Männerabend eingeführt. Und ich bin ein bisschen spät angekommen. Und die waren alle irgendwie schon da. Und dann war das so, dass ich unten ins Gebäude gegangen bin, die waren eine Etage höher, es hörte sich an wie 80 Männer. Es war so laut, also die haben so laut geredet, ich weiß nicht worüber, Fische fangen, Fußball, Autos, was auch immer, aber so laut. Und das bin ich reingekommen, wir waren dann 13. So, aber, und das war einfach für mich ein Zeichen, ey, hier ist was gesund in den Beziehungen, da freuen sich Menschen, wenn sie miteinander zusammenkommen. Das ist ein wichtiges Zeichen und mit Gott ist es genauso. Wenn wir mit ihm reden, dann stimmt was in unserer Beziehung. Und beten, und das ist, glaube ich, immer wieder wichtig, dass wir uns als Kirchen daran erinnern, ist nicht nur zu Gott reden, sondern vor allem auch von Gott hören. Weil gute Gespräche basieren immer darauf, dass zwei Gesprächspartner ungefähr 50% der Zeit reden und 50% zuhören und das abwechselnd. Weil, ich meine, kennt ihr diese Gesprächspartner, die 100% der Zeit reden? Wird anstrengend nach einer halben Stunde. Oder die gar nichts sagen, auch sehr anstrengend nach einer halben Stunde. Zumindest für Leute wie mich, weil ich mag wohl predigen, aber ich kann nicht immer die ganze Zeit irgendjemandem was erzählen. Also von daher, hey, Gespräch heißt reden und zuhören. Und das ist auch mit Gebet so. So, ich ermutige euch, sucht Gott miteinander und hört auch auf ihn. Und das, was er sagt, setzt es einfach um. Prüft das und setzt es um. Und wenn wir diese vier Punkte schon erfüllt haben, also gute Lehre, gute Gemeinschaft, wir bringen unseren Glauben zum Ausdruck durch Taufe und Abendmahl und wir sind eine betende Kirche, dann wird das fünfte Kennzeichen auf jeden Fall eintreten. Es werden übernatürliche Dinge geschehen. Zeichen und Wunder heißt es hier in der Apostelgeschichte. Es ist eine logische Folge, wo das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird und gebetet wird. Wird was passieren. Stimmt das? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und der sechste Punkt ist, hier hake ich nochmal ganz kurz ein, die Kirche ist ein Ort des schlichten Herzens. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, was will Lukas damit sagen? Täglich verharrten sie einmütig mit Schlichtheit des Herzens. Ich irgendwie zuerst gar nicht so eine Idee zu gehabt, was ist es, schlicht im Herzen zu sein. Ich weiß immer, bei uns auf der Arbeit heißt es immer, wenn man sagt, jemand ist schlicht, dann wird damit manchmal gemeint, okay, nicht so viel im Kopf. So, ist eigentlich keine schöne Aussage über jemanden, aber vielleicht noch versucht, eine einigermaßen nette Umschreibung zu finden. Aber wenn wir von Schlichtheit des Herzens hier sprechen, ist damit nicht gemeint, die ersten Christen in Jerusalem, die waren alle ein bisschen dumm. Das ist überhaupt nicht gemeint. Sondern was gemeint ist, war, sie waren in ihrem Wesen einfältig. Das heißt, sie hatten nach außen das Gleiche wie in sich. Also sie waren einfach in ihrem Wesen authentisch. Also sie haben das ganze Herz auf die Ziele Gottes ausgerichtet und nicht auf ihre persönlichen. Und ein Kennzeichen von gesunder Kirche, und hier sind wir eigentlich beim dritten Schlagwort, bei Exzellenz. Bisher haben wir Leidenschaft und Wertschätzung ausgedrückt, Gott gegenüber und uns Menschen gegenüber. Und hier sind wir bei der Exzellenz für Gott. Wir bringen unser Innerstes ohne Hintergedanken. Kirche ist ein Ort, an dem es um Jesus geht und nicht um mich. Das ist ein Kennzeichen für gesunde Gemeinde. Lass mich mit folgendem Gedanken zum Schluss kommen. Darf ich die 6 noch einmal aufzählen? Eine gesunde Kirche hat eine gute Verkündigung, die leidenschaftlich ist, eine Gemeinschaft mit guten Beziehungen, die in Wertschätzung gepflegt werden. Es gibt die Glaubenshandlungen, es gibt das Gebet, den Dank, den Lobpreis, es gibt das übernatürliche Wirken Gottes. Es ist ein Ort, an dem Menschen transparent und authentisch sind. Und 7. und zum Schluss, eine gesunde Kirche ist definitiv wachsend an Zahl. Und das ist zum Beispiel in Vena immer wieder ein Punkt, an dem man sich auch prüfen und messen muss. Vena ist eine Stadt, wo eher Menschen wegziehen als hinziehen und eher eben junge Menschen auch die Stadt mal irgendwann verlassen. So wachsend an Zahl zu sein, ist echt eine Herausforderung und innerhalb einer Pandemie und danach sowieso. Aber es ist einfach ein Kennzeichen für gesunde Kirche und wir können es nicht ausklammern. Sie ist wachsend an Zahl. Was in der Natur gesund ist, wächst. Deswegen musst du deinen Rasen jede Woche mähen, weil er wächst. Deswegen muss man die Büsche schneiden, weil sie wachsen. Was gesund ist, wächst. Und das ist auch bei Kirche so. Wenn wir diese 3 Begriffe und diese 3 Wie-Worte über unsere Kirche setzen, also Leidenschaft, Wertschätzung und Exzellenz, in das reinbringen, was wir für Gott tun und immer vom Warum ausgehen, warum machen wir das, was machen wir genau und dann überlegen, wie wir es machen, dann wird unsere Kirche sicherlich eine wachsende Kirche sein. Weißt du, wie ich die Vision für Kirche in einem Satz zusammenfassen würde? Darf ich euch den noch zeigen? Ich habe dafür lange geübt. Also tut einfach so, als wenn ihr das total gut findet. Ist das okay? Ich bin sensibel im Herzen, ich brauche manchmal diesen Zuspruch. Also, ich finde, Kirche ist so.
So oder so?
Was bedeutet das? Als Kirche haben wir folgenden Auftrag. Wir führen Menschen zum Haupt, zu Jesus. Stimmt das? Und in die Kirche hinein, in den Leib. Und wie rum wir das machen, ist völlig egal. Bring jemanden mit zur Kirche, er wird Jesus kennenlernen. Führ jemanden zu Jesus, aber dann bring ihn in die Kirche. Wenn das die Vision einer Kirche ist, ist es ziemlich gesund. Ist eigentlich der Missionsbefehl, in kürzeren Worten. Aber solche Überschriften erinnern uns daran, warum. Warum machen wir das? Weil wir Menschen zu Jesus und in die Kirche bringen müssen. Weißt du, und ich komme mit folgenden Gedanken wirklich zum Schluss. Ihr kennt den Trick aller Pfingstler zu sagen, ich komme jetzt zum Schluss und dann nochmal den Schluss vor dem Schluss einzuleiten. Jetzt kommt der echte Schluss. Der ganz echte Schluss. Ganz ehrlich, jedes Glied unseres Körpers will Teil des Leibes sein. Ich habe das schon gesagt, meine Hand kann sich's nicht vorstellen ohne mich. Die will das nicht. Die will bei mir sein. Die will nicht auf der Terrasse liegen. Das geht nicht. Ist auch nicht gesund, die stirbt da. Jedes Glied will Teil des Leibes sein. Und so nur im Leib kann ein Glied seine Bestimmung entfalten. Und hier sind wir wieder bei dir ganz persönlich. Das, was Gott mit dir vorhat, was deinen Glauben betrifft, was deine Berufung, was deine Bestimmung betrifft, du kannst es in Kirche entfalten. Hier ist Raum dafür, dass du das, was du kannst, einbringst. Weil es wird gebraucht. Nicht, dass Gott irgendwas endgültig bräuchte, aber er möchte es gebrauchen, weil du ihm wertvoll bist. Jeder Jesus-Nachfolger hat das innewohnende Bedürfnis, Teil von Kirche zu sein. Und wenn du das im Moment nicht so fühlst, das kann ja durchweg mal sein, dann möchte ich dir sagen, aber der Geist Gottes in dir vermittelt dir trotzdem und versucht dir zu vermitteln, du sollst Teil von Kirche sein. Du musst da rein, du musst dich da reingeben, du musst da dein Zuhause finden. Warum? Weil wir ohne unsere Glaubensgeschwister unsere Bestimmung nicht entfalten können. Und wenn wir ganz ehrlich sind, jeder Mensch hat dieses Bedürfnis nach beziehungsmäßiger Einbettung. Und das muss noch über Familie hinaus einfach für Menschen da sein. Das brauchen wir. Das ist ungeheuer wichtig. Und wenn wir das verstanden haben und das weitergeben, dann sind wir auf einem guten Weg, eine gesunde Kirche zu sein. Meine Güte, bin ich gut in der Zeit. Ich fahre heute nach Hause und feiere. Wollen wir nochmal zusammen beten miteinander? Mögt ihr mit mir zusammen aufstehen? Himmlischer Vater, ich danke dir für diese geniale Idee von Kirche, von Leib Jesu Christi hier auf der Erde. Und nicht nur, dass wir erleben dürfen oder irgendwie erfahren dürfen, dass es das gibt, sondern dass wir Teil dieser Sache sein dürfen, als tragende, funktionierende Glieder in diesem Leib. Und Herr, ich bete einfach, dass du durch deinen Heiligen Geist dieses geniale Bild, das Paulus einführt in die Bibel, dass du dieses geniale Bild vor unseren Augen sichtbar und einfach greifbar und erfahrbar machst. Rede du zu jedem Einzelnen in diesem Augenblick. Und vielleicht ist, Herr, das ist einfach auch die Lösung für manches Defizit im Leben von Einzelnen, wo einfach ein Loch da ist, wo irgendwas nicht gefüllt ist. Herr, vielleicht ist es einfach dieses Verwurzelt, dieses Verwachsen, dieses Zuhause-Sein in deinem Haus. Ich bete, dass du heute in diesem Morgen Wurzeln wachsen lässt, du Menschen gepflanzt sein lässt, du Menschen in Positionen ihrer Berufung hineinführst, die sie als Glied deines Leibes einnehmen sollen. Wirk du und rede du, Heiliger Geist Gottes, im Namen Jesu Christi. Ich möchte jeden von euch segnen, im Namen unseres Herrn. Amen. Amen.